Ja, herzlich willkommen zu einer Sonderausgabe der Freiwilligen Filmkontrolle. Heute mit Jan Jekal, dem Autor von Paranoia in Hollywood. Mein Name ist Arne Willander. Heute ist Sasan Yasseri nicht dabei, denn wir sprechen über das Buch, das Jan vor wenigen Tagen veröffentlicht hat. Es gab eine erfolgreiche Lesung. Gratulation dazu in der Volksbühne.
Danke, Anne. Danke für die Einladung.
Das Buch wird sensationell rezipiert. Ich glaube, es ist nominiert für die Leipziger Buchmesse unter den Sachbüchern. Denn es ist ein Sachbuch, klingt vielleicht wie ein Romantitel, aber es handelt von der Immigration deutscher Künstler in die USA in den 30er, 40er Jahren. Die Bücher, die dort geschrieben wurden, die Filme, die gemacht wurden, Musik, die gemacht wurde. Mit Protagonisten, auf die Jan sich in dem Buch konzentriert. Darunter sind Bertolt Brecht, darunter ist der Filmregisseur William Wyler. Dann haben wir mit Thomas Mann als den führenden deutschen Schriftsteller. Und haben wir einige Schauspieler, darunter Peter Lorre. Du hast mir einiges erzählt über die Zeit, die du in Los Angeles verbracht hast, unter anderem an den Schauplätzen und sicher in Bibliotheken und Universitätsbibliotheken. Kannst du das kurz umreißen, wie lange du dich dort aufgehalten hast?
Ja, ich war 6 Wochen in L.A. Das war im November und Dezember 24, also gerade so die Zeit um Trumps Wiederwahl, also durchaus eine dramatische Zeit kurz vor den Bränden. Es hat ja ganz schlimme Brände in Pacific Palisades gegeben und das Haus, in dem ich gewohnt habe in der Zeit, in der ich meine Recherchen betrieben habe, ist dann auch kurz nach meiner Abreise abgebrannt. Also ich habe dann sozusagen kurz nach meiner Abreise schon ein Gefühl für die Geschichte bekommen und wie schnell Dinge sich verändern. Ich habe vor allem zweierlei Dinge gemacht. Ich habe einmal die Schauplätze, über die ich schreibe, besucht. Also ich war in den Häusern von Thomas Mann zum Beispiel, von Leon Feuchtwanger. Ich war vor den Häusern, die heute halt auch Privathäuser sind. Also ich war vor dem Haus von Billy Wilder in Beverly Hills oder vor dem von Fritz Lang und bin da die Straßen lang gegangen und habe mir die Ländereien angeschaut. Besonders wertvoll und besonders interessant für mich waren dann aber die Aufenthalte in den Archiven und den Bibliotheken. Und da war vor allem das Archiv der Academy, also der Academy, die die Oscars verleiht. Die haben ein ganz prächtiges Gebäude in Beverly Hills, wo deren Bibliothek und deren Archive drin sind. Und da hatte ich mich dann vorher angekündigt und ein bisschen von meinem Vorhaben erzählt und schon angemeldet, welche Art Dinge mich interessieren würden. Und als ich dann dort ankam, standen die Kisten bereit mit den Manuskripten von Billy Wilder, mit seinen Drehbuchnotizen, mit seinen Skizzen für Kameraeinstellungen oder aber die von Fritz Lang oder von Ernst Lubitsch, Privatkorrespondenz, Briefe, Tagebucheinträge. Also es war wirklich ein Wunderland für einen Filmfan wie mich. Und da habe ich mich dann in diesen 6 Wochen nahezu jeden Tag aufgehalten.
Billy Wilder hat wahrscheinlich getippt, oder? Alles getippt?
Ja, das waren Schreibmaschinenseiten, wo dann aber auch mit Bleistift Dinge wieder gestrichen waren oder Ideen notiert waren oder so. Es war dann wirklich greifbar, das Stück, das Blatt Papier, das vor 80 Jahren in der Schreibmaschine Billy Wilders.
Und Raymond Chandlers auch.
Und Raymond Chandler, genau.
Also eines der schönsten Porträts, oder es ist eigentlich das Doppelporträt des Schreibduos Raymond Chandler und Billy Wilder. Also die an Double Indemnity gearbeitet haben und die Unterschiede zwischen beiden, da hast du ein wunderbares Porträt geschrieben, nämlich den hyperaktiven, immer herumgehenden, immer unzufriedenen und grantelnden Billy Wilder, der vom amerikanischen Slang so begeistert war und dem eigentlich ganz ruhigen, möglicherweise melancholisch mehr depressiven Raymond Chandler, der auch gar keine Lust hatte zu arbeiten und doch hin und wieder lieber Alkohol getrunken hat. Also Die Geschichte von Double Indemnity ist sehr faszinierend. Auch der Kriegseinsatz von William Wyler, der unbedingt im Alter von 40 Jahren, glaube ich, auf dem Boden eines Bombers liegen wollte, um sozusagen durch den Boden zu filmen. Und er war bei fünf Einsätzen beteiligt. Und man wollte ihm das gern ausreden, zumindest den fünften Einsatz. Also das beschreibst du zum Teil anekdotisch, aber auch wunderbar verwoben in der Struktur, so dass man zum Beispiel einen Eindruck bekommt von Ernst Lubitsch, der schon seit den 20er Jahren da war und der sozusagen den Vorsitz da führte, zusammen mit, wenn ich es recht verstanden habe, Salka Viertel und deren Mann, die wiederum mit Greta Garbo verbunden war, die ja keine Deutsche war, sondern eine Schwedin, die nach Amerika gekommen war und die mit Viertel gut bekannt war. Und erst Anfang der 40er Jahre sank die Bedeutung der Garbo und damit auch der Viertel, die eigentlich diesen Gesellschaftskreis anführte. So habe ich das mal eben zusammen.
Ja.
Stimmt wahrscheinlich nicht ganz.
Doch, das hast du sehr gut zusammengefasst. Also es ist ja eine sehr dramatische Zeit, ne? Also in der das Buch beginnt. Also das Buch beginnt im Grunde mit dem Angriff auf Pearl Harbor Ende 1941 und dem Kriegseintritt der USA. Weil bis zu dem Zeitpunkt haben sich die USA ja sehr rausgehalten aus dem europäischen Theater. Sehr zum Missfallen der Geflüchteten, die im Mittelpunkt meines Buches stehen. Viele von denen, Salka Viertel, Ernst Lubitsch, Fritz Lang, hatten sich schon lange an dem Punkt dafür eingesetzt. In der Hollywood Anti-Nazi League haben die sich genannt, einem Zusammenschluss von Filmleuten, wo sie sich schon lange dafür eingesetzt haben, dass die USA gegen die Nazis in den Krieg ziehen sollte, was keine sonderlich populäre Position an dem Punkt war. Und erst mit dem Angriff der Japaner auf Pearl Harbor, ja, kam es eben zum Kriegseintritt. Und damit aber auch zu einer neuen Betrachtung der Deutschen in Hollywood. Also wie sie gesehen wurden von der Mehrheitsgesellschaft, wie sie plötzlich Enemy Aliens genannt wurden. Also sie mussten sich registrieren. Sie waren, wenn sie nicht Staatsbürger waren, waren sie einfach qua Herkunft verdächtig. Also es war egal, dass sie gerade von den Nazis geflohen waren, ne? Das machte sie in den Augen der Behörden nicht unverdächtig. Und das ist ja so das, was mir bei dem Buch wichtig war, oder diesen großen Spannungsbogen so zu erzählen, ne, von der Ankunft in Hollywood oder von den paradiesischen ersten Jahren und von der Entzauberung im Laufe der 40er Jahre, wo das Misstrauen, die Unruhe, die Skepsis, die Paranoia eben überhand nimmt, die dann ja mit dem Beginn des Kalten Krieges, also dann Mitte der 40er Jahre, endgültig dann die Stimmung kippen lässt, ne? Und die Geflüchteten sind dann auf einmal nicht mehr die noblen Immigranten, die man gerne hofiert, sondern man hält sie für Kommunisten.
Du erzählst auch die Geschichte von Casablanca. Es gibt ganze Bücher natürlich über die Dreharbeiten von Casablanca, übrigens von einem anderen europäischen Immigranten, nämlich dem Ungarn Michael Curtiz, inszeniert. Und aber viele österreichische und deutsche Schauspieler, darunter Konrad Veit und Leute vom Burgtheater in Wien, die emigriert sind, die ganz kleine Rollen haben, auch verhältnismäßig kleine Rolle nur für Peter Lorre, der, glaube ich, nur 5 Drehtage hatte, an denen aber viel Spaß mit Humphrey Bogart hatte und immer Practical Jokes gemacht hat. Aber dass es nur 5 Tage war, weiß ich nicht. Wusste ich vorher nicht. Und die haben ja überhaupt auf dem Studiogelände gedreht, hatten keine Ahnung, dass sie Filmgeschichte schreiben, weil Michael Curtiz in der Regel nur Auftragsarbeiten gemacht hat und einen Film nach dem anderen. Und auch für Humphrey Bogart war es zunächst keine so besondere Aufgabe. Aber durch den Status der europäischen Schauspieler, der emigrierten Schauspieler, bekam es eine ungeheure Authentizität, die man eigentlich nicht vermutet bei einem so klischeehaften Material.
Ja, Casablanca ist ein Film, bei dem alles magischerweise geglückt ist, ne? Also ein Film, der so für das alte Hollywood steht, für das Studiosystem, wo innerhalb der großen Studios, also Warner zum Beispiel oder MGM oder Fox oder Paramount, also wo jedes der großen Studios hatte seine eigenen Regisseure, seine eigenen Autoren, die eigenen Schauspieler, das eigene Gelände, ne, wo die Kulissen waren. Und alle haben sich die Arbeit geteilt, ne? Also es war nicht so, wie man das sich vielleicht heute vorstellt. Ein Regisseur ist von Anfang bis Ende bei einem Filmprojekt dabei oder hat die Idee und begleitet diesen Film dann von den ersten Drehbuchseiten bis zum letzten Tag im Schneideraum, sondern beim Studio war es so, ne? Jeder hat an einem bestimmten Punkt im Prozess mitgearbeitet und dann ging es weiter so. Und der Regisseur kam möglicherweise nur zu Beginn der Dreharbeiten und zum Ende der Dreharbeiten war er wieder weg und geschnitten hat den Film dann jemand ganz anderes schon wieder. Also das ist so das Hollywood des Studiosystems. Und Casablanca ist ein Film, bei dem dann die verschiedenen Gewerke so wunderschön ineinander greifen, ne? Und alles in dieser romantischen, spannungsreichen, aber auch so künstlichen Welt, also dieses auf Studiobühnen errichtete Casablanca, wo jedes Licht perfekt platziert ist, das ist so vielleicht der Höhepunkt dieser Zeit, ne, und dieser Ära. Aber ja, wie du sagst und wie ich im Buch auch schreibe, der Film bekommt auch eine ganz besondere Stimmung dadurch, dass das, was der Film zeigt, nämlich vor den Nazis Geflohene, die jetzt irgendwie versuchen müssen, am Leben zu bleiben und, ne, und mit der Kleidung, die sie noch am Leibe tragen und dem einen Koffer, den sie haben, die sich in Rettung bringen müssen, das ist eine Situation, die sehr viele der Leute, die in dem Film mitspielen, persönlich erlebt haben, ne? Und ganz dramatisch im eigenen Leben lag es nur wenige Monate oder Jahre zurück. Also das ist wirklich die reale Fluchterfahrung, die in die Gesichter eingeschrieben ist.
Sag doch etwas zu dem Schreibprozess. Wie lange hast du wie lange die Recherchen vor Ort waren? Wie lange hast du noch Literatur herangezogen und wie lange hast du geschrieben?
Ich habe 6 Jahre geschrieben, aber natürlich habe ich in diesen 6 Jahren, also wie du weißt, ist ja mein Hauptberuf der des Kulturjournalisten und ich mache ja viel für den Rolling Stone, mache ja auch den Podcast Rolling Stone Weekly und schreibe für weitere Magazine und Zeitungen. Also das ist das, was ich tagsüber mache sozusagen und meine Feierabendarbeit war dann über viele Jahre dieses Buch Paranoia in Hollywood. Und ich habe die ersten Jahre vor allem gelesen und Notizen gemacht und Material gesammelt und geordnet und eine Art Zeitstrahl gemacht, also dass ich wirklich ein Dokument hatte, also wirklich eine Art Excel-Tabelle, wo ich auf der einen Achse die Monate, also ich habe dann im Jahr 1941 angefangen und das dann Monat für Monat bis Mitte der 50er Jahre weitergeführt und auf der anderen Achse waren dann die verschiedenen Persönlichkeiten, also waren Marlene Dietrich, Fritz Lang, Billy Wilder, Ernst Lubitsch, Adorno, Thomas Mann, alle die Figuren, um die es geht, um so ein Gefühl des Spannungsbogens zu bekommen und der Ereignisse und auch der Gleichzeitigkeiten. Also während Billy Wilder Double Indemnity macht, schreibt Thomas Mann Dr. Faustus. Und während Thomas Mann Dr. Faustus schreibt, schreiben Adorno und Horkheimer die Dialektik der Aufklärung. Und also diese ganzen Gleichzeitigkeiten habe ich versucht, miteinander ins Gespräch zu bringen und zu schauen, was hat das miteinander zu tun? Welche Fragen der Zeit finden sich in diesen verschiedenen Filmen oder Musikstücken oder Büchern? Also das habe ich über viele Jahre gemacht. Lesen, Material sammeln, ordnen. Dann bin ich nach L.A. gereist, habe 6 Wochen dort verbracht und hatte an dem Punkt ja auch schon eine klare Vorstellung von dem, was ich noch brauche, was ich noch suche, wo ich noch mehr erfahren möchte, wo es Leerstellen gibt. Und dann bin ich mit diesem neuen Material im Dezember 24 zurückgereist nach Berlin und habe dann hier 9 Monate, 10 Monate geschrieben. Also das eigentliche Schreiben hat gar nicht so lange gedauert. Es war ein jahrelanger Vorbereitungsprozess und das tatsächliche Schreiben waren dann so 9, 10 Monate.
Ja, das ist tatsächlich kein so langer Schreibprozess für eine Arbeit, die so ausgeklügelt ist. Jetzt habe ich noch eine Frage. Wenn du in Leipzig wahrscheinlich auf der Literaturbühne sitzt und das von Kameras gefilmt wird, dann wird dich jemand von Aspekte wahrscheinlich befragen oder von Dreisat. Und da wird eine Frage gestellt. Warum dieses Thema?
Also Hollywood und gerade das alte Hollywood, das Hollywood der 30er, 40er, 50er Jahre ist, seit ich Kind bin, ein Sehnsuchtsort oder eine Quelle der Faszination und der Begeisterung für mich. Also das ist schon biografisch, geht es schon sehr weit zurück. Und etwas später kamen dann in mein Leben Leute wie Thomas Mann oder Adorno, die mich dann interessiert haben, und Brecht. Und an irgendeinem Punkt ist mir dann aufgefallen, dass die eigentlich alle in den 40er Jahren in L.A. waren. Und dass das so ein unvergleichlicher historischer Zeitpunkt war, das deutschsprachige Hollywood dieser Zeit. Und ich hatte das Gefühl, es gibt kein Buch, was das auf eine Weise erzählt, wie ich es erzählen wollte, was wirklich die Gemeinschaft und die verschiedenen Persönlichkeiten, wie sie sich gegenseitig inspiriert oder auch provoziert und gestritten haben, wie sich die Fragen der Zeit in ihrem Werk niedergeschlagen haben und wie eben auch die politische Repression der McCarthy-Ära, des Kalten Krieges, als dann so viele dieser Emigranten ins Visier der Behörden kamen und sie überwacht wurden und sie vorgeladen wurden nach Washington und sich erklären mussten, ne, vor dem Ausschuss für unamerikanische Umtriebe. Also diese Bedrohung der Repression, die ja damals die Emigrierten auch mit Angst und Schrecken erfüllt hat, was man sich heute gar nicht mehr so vorstellen kann. Aber die dachten ja wirklich, die waren davon überzeugt, wir werden bald eingesperrt. Bald wird man uns verhaften und hier in ein amerikanisches Konzentrationslager bringen, weil sie uns für Kommunisten halten. Das war die reale Angst, die sehr viele der Personen hatten.
Ja, ich kann dieses Buch nur empfehlen. Es ist eines der schönsten Filmbücher, nicht nur Filmbücher, sondern Kulturbücher überhaupt. Und ich habe sehr, sehr viele Filmbücher und auf dieses Buch gewartet. Und es ist bei Matthes und Seitz erschienen, heißt Paranoia in Hollywood von Jan Jekal, dem ich danke für diese Sendung. Und ich wünsche alles Gute für Leipziger Buchmesse.
Vielen Dank, Arne. Danke für die Einladung.
Bis bald. Dankeschön.